Wir haben das letzte Mal gesehen, dass es eine ganze Reihe von Limitierungen gibt. Also ich habe erst eine besprochen, wir werden noch ein paar mehr kennenlernen heute. Und eine der schwerwiegendsten Limitierungen ist eben die Feldemission. Wenn wir eben sehr hohe Feldstärken haben, auf den Driftröhren zum Beispiel, dann können es also mehrere 10 Megavolt pro Meter sein, die an sich kein Problem wären. Allerdings, wenn wir dann die Kontamination dazu haben, dann verstärken sich diese Felder um einen Faktor größenordnungsmäßig 100 bis 1000, sodass wir also in den Bereich Gigavolt pro Meter kommen. Und dann werden eben Elektronen rausgesaugt, die dann beschleunigt werden, die dann die Energie aus den Feldern entziehen und deswegen die Güte absenken lassen. Und irgendwann kann es auch zum Quench kommen. Und was man eben dagegen macht, ja, das ist peinliche Sauberkeit und entsprechend die Oberflächenpräparationen. Und das Ganze alles dann im Reinraum eben montieren. So. Ich hatte das Wort Quench schon mal erwähnt gehabt. Das kann eben zum einen passieren, wenn man diese Elektronen, die dann bei Feldemission beschleunigt werden, irgendwo an die Wand knallen und dann lokal den Superleiter oberhalb der Sprungtemperatur erwärmen. Dann bricht dort die Superleitung zusammen. Schlagartig steigen die Verluste natürlich an und das Ganze breitet sich im ganzen Resonator aus. Ja, wird das normal leitend. Das nennt man eben thermalen Zusammenbruch der Superleitung oder Quench. Ein Quench kann nicht nur auftreten, wenn man eine Feldemission hat, dann wäre es eben ein feldemissionsinduzierter Quench. Er kann auch auftreten durch Defekte im Resonator. Und wir wissen natürlich, dass das magnetische Feld an der Oberfläche und die Oberflächenströme eng korreliert sind. Und nehmen wir an, wir hätten jetzt einen Resonator aus Niob, und da ist jetzt allerdings ein kleiner Defekt im Material, zum Beispiel ein kleiner Einschluss von normal leitendem Material. Sagen wir mal, es wäre Kupfer, und dieser Defekt, der soll zum Beispiel 50 Mikrometer groß sein, also den kann man also gerade so noch sehen mit bloßem Auge, wenn überhaupt, also ist schon sehr klein auf jeden Fall, das sind 500 Millimeter, ist gerade an der Grenze, wo man es noch sehen könnte vielleicht, ja. Da kann man eine Fläche ausrechnen, ja, 4 × 10⁻⁹ Quadratmeter, und der soll jetzt mal so 5 Milliohm Oberflächenwiderstand haben. Das ist natürlich für diese kleine Fläche sehr hoch, nämlich eben wie für normalleitende Strukturen. Und wir hätten ein Oberflächenfeld von 43 Millitesla, aufgrund des gewissen Feldpegels, was wir halt in der Kavität haben. Und dann können wir ausrechnen, wie viel Leistung in diesem Defekt dissipiert wird. Ja, einfach über ein halb mal die Fläche von dem Defekt mal der Oberflächenwiderstand mal das Quadrat vom Feld. Und da kommt raus, 11,6 Milliwatt. So, das klingt natürlich nicht sonderlich dramatisch. Das Problem ist aber, wenn ich das jetzt auf eine Leistungsdichte umrechne, ja, dann muss ich ja durch diese Fläche teilen, die sehr klein ist, und dann komme ich auf eine Leistungsdichte von 2,9 Megawatt pro Quadratmeter. Also schon ziemlich hohe Werte. Und wenn ich jetzt kleinere Feldpegel habe, dann kann es passieren, dass es superleitend bleibt, weil einfach die zusätzliche Wärme, die da drin produziert wird hier, diese paar Milliwatt, einfach von der Umgebung weggekühlt werden, sodass die superleitende Material einfach gar nicht oberhalb der Sprungtemperatur liegt, sondern drunter bleibt. Wenn ich jetzt aber den Feldpegel immer mehr erhöhe, steigen die Verluste ja quadratisch im Feldpegel an und irgendwann wird die Temperatur ansteigen oberhalb der Sprungtemperatur. Dann habe ich eben den Quench. Und was kann man dagegen machen? Also zum einen kann man Niob verwenden mit einer hohen Wärmeleitfähigkeit. Und dann muss man dieses High-AAA Niob verwenden. Sehr reines Niob. Hatte ich eigentlich mal erwähnt, was AAA heißt? Habe ich nie erwähnt? Okay, dann mache ich das kurz. Das ist ein Qualitätsmerkmal oder so eine Qualitätsgröße von Niob, allerdings eigentlich von jedem Metall. Und zwar ist RRR bedeutet so viel wie jetzt muss ich gerade überlegen, wie es genau definiert ist. Genau, das ist der Widerstand bei 3 Kelvin bei 300 Kelvin durch den Widerstand bei 4 Kelvin, aber im normal leitenden Zustand. Der Widerstand sinkt ja mit tieferer Temperatur. Und je weniger, je reiner das Material ist, desto schneller fällt der Widerstand ab. Ja? Weil irgendwann wird der Widerstand dominiert von den ganzen Verunreinigungen, Gitterdefekten und dergleichen und Fremdatomen noch drin sind. Und je reiner das Material ist, desto näher bin ich am perfekten Gitter. Ja? Und deswegen sinkt der Widerstand entsprechend schneller. Ich habe einen entsprechend höheren Triple-R-Wert. Und jetzt 4 Kelvin nimmt man deshalb, weil man halt da normalerweise die Kavitäten betreibt. Jetzt will man das aber normal leitend haben. Das heißt, man macht das in Anwesenheit von einem starken Magnetfeld. Ja, sodass man also das Ding normal leitend hält, aber entsprechend mal 4 Kelvin misst. Ja, und das ist im Endeffekt fast direkt proportional zu den jeweiligen Verunreinigungen. Also jede Art von Verunreinigungen liefert pro Parts per Million einen gewissen Triple-R-Beitrag. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, ein Promille oder ein Zehntel Promille liefert den Triple-R-Wert oder entsprechend die Reduktion, sondern es hängt von der Art der Fremdatome ab. Ja? Also manche sind schlimmer, manche sind weniger schlimm. Tantal ist zum Beispiel eins, wo man sehr aufpassen muss. Dummerweise tritt es mein Niob sehr häufig auf, weil das Niob nämlich das Beimaterial vom Tantal ist. Bei der Förderung. Und was das Niob letztendlich so teuer macht, ist dieser hohe Wert hier, den man erreichen will. Also typischerweise ist bei diesem Niob, was wir verwenden, ist der Anteil der Fremdatomen nur wenige Parts per Million. Also sehr hohe Reinheit. Und dann steigt auch entsprechend die Wärmeleitfähigkeit an von dem Material. Dann muss man natürlich entsprechend Qualitätskontrolle machen, wenn die Niobbleche hat. Das heißt, es sollte natürlich defektfrei sein. Es gibt auch zum Beispiel Untersuchungsmethoden inzwischen, wo man diese Bleche analysiert, ob zum Beispiel Defekte kurz unterhalb der Oberfläche liegen. Und dann entsprechend bei der gesamten Fabrikation muss man eben, wie gesagt, dann Elektronenstrahlschweißen machen, um eben keine Oxidbildung zu bekommen in den Schweißnähten und dergleichen und keine von diesen, was soll ich es nennen, diese Böppelbildung, diese Schweißknubbel da. Das möchte man auch vermeiden. Und dann entsprechend natürlich, wie gesagt, die Oberflächenabätzung, dass man also gezielt auch Defekte abätzen kann. Und magnetische Peakfelder reduzieren. Ja, weil für einen gleich großen Defekt hat man natürlich erst später einen Quench, wenn das Magnetfeld an der Stelle geringer ist. So, wie sieht denn das aus dann im Experiment? Wir haben hier unseren HF-Puls und dann steigt also das Feld an entsprechend, ja. Und irgendwann ist ein Punkt erreicht, wo die Pick-up-Leistung praktisch senkrecht abfällt. Ist nicht wirklich senkrecht, ja. Nur in der Darstellung von superleitenden Zeitkonstanten ist es fast senkrecht. Wenn man jetzt natürlich das sehr auseinanderziehen würde, wird man sehen, es fällt ab wie bei einem normalleitenden Resonator letztendlich, ja, weil es ja normalleitend danach geworden ist. Und dann erholt sich irgendwann wieder die Kavität, wird wieder supraleitend und dann geht es halt wieder nach oben. Und so ein Quench, der durch einen Defekt verursacht ist, da ist es tendenziell so, dass der immer beim gleichen Niveau auftritt. Und die Reflexion ist entsprechend dann, wie dann so aussehen, ja, es geht also beim Einschaltpeak geht es hoch, dann fällt es entsprechend ab und es sollte ja eigentlich weiter runtergehen, wenn es so kritisch gekoppelt wäre, aber in Wirklichkeit geht es dann wieder hoch, die Reflexion, wieder auf den Wert der Vorlaufleistung beim Quench, weil natürlich der Resonator normalleitend ist und deswegen wir vollkommen unterkoppelt sind. So, und so ein Quench kann man auch tatsächlich beobachten dann im Experiment. Hier ist jetzt Dauerstrich und dann sieht man also hier, dass irgendwann, ich habe den Quench provoziert und zwar indem ich ganz langsam die Leistung hochgedreht habe. Man sieht es hier an der Spannung, dass es so ganz leicht ansteigend ist. Ja? Und dann ist irgendwann der Punkt erreicht, wo das Feld abfällt. Extrem schnell. Und hier entsprechend die Reflexion hochgeht. Ja? Dass es hier bei uns dann nicht wieder hochgeht, das liegt einfach daran, dass es das Regelsystem rausgefallen ist aus dem Regelbereich dann. Das kann man auch sich gepulst anschauen. Ja, hier haben wir zwei normale Pulse. Und dann habe ich am dritten noch ein bisschen mehr die Leistung hochgedreht. Und dann sieht man also, dass es dann hier schon so komische Sachen passieren und dann plötzlich hier abfällt entsprechend. Nee, ist gar nicht schädlich. Im Gegensatz zum Magneten, dort kann es schädlich sein. Hier ist es aber so, dass wir natürlich eine sehr geringe Energiedichte haben in einem Resonator. Also die Magnetfelder sind ja im Bereich von einigen 10 Millitesla und die elektrischen Felder ein paar Megavolt pro Meter. Da kann man ja ausrechnen, das entspricht einigen Joule gespeicherter Energie.
Ja. Das heißt aber, der Wärmeeintrag in den Wänden tut nicht das Material.
Nein. Nee. Also das sind ja nur ein paar Joule. Ist auch kein Problem, ja. Und im Gegensatz zum Magneten, dort habe ich ja Megajoule gespeichert. Und da ist dann wirklich ein Problem, die Energie wegzubekommen, weil die muss ja dann irgendwo abgeführt werden. Und da gibt es eben verschiedene Systeme, dass eben der Dominik Meter das erzählt hat, dass beim Quench das dann über diese Kupfermatrix quasi abgeführt wird, die Wärme. Ja. So, eine weitere Sache, die sehr unangenehm sein kann unter Umständen, ist der gefangene magnetische Fluss. Und zwar, wenn wir einen Supraleiter haben und haben ein äußeres Magnetfeld. Und danach kommt es zum Sprung, dann wird in diesem diesem Supraleiter, zumindest wenn es ein Typ-2-Supraleiter ist, was Niob ist, magnetischer Fluss gefangen. Und zwar derart, dass sich quasi so kreisförmige Ströme ausbilden, die sogenannten Superströme. Und hier ist dann entsprechend die Feldlinien von dem Fluss, der vorher da war, in der gleichen Richtung. Also das wäre praktisch von unten homogen, wäre zum Magnetfeld gegangen. Und dieser Fluss ist quantisiert, also diese einzelnen Flussquanten. Und das sind Gebiete hier der Größe von Pi, der Buchstabe fällt mir nicht ein, Zeta, kleines Xi, glaube ich, ist das, ja. Quadrat ist also diese Kohärenzlänge, ja. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass es also ungefähr kreisförmige Objekte sind, mit einer Fläche oder mit einem Radius etwa von der Größe der Kohärenzlänge. Und innerhalb dieses Gebietes haben wir normal leitende Elektronen und keine Cooper-Paare. Und das hat zur Folge, wenn ich jetzt eine Hochfrequenzwelle hier einschalte, dass dann in diesen Gebieten hier Verluste stattfinden, zusätzliche. Und zwar mit vollem Oberflächenwiderstand im Vergleich zu dem geringen Oberflächenwiderstand vom superleitenden Material an sich. Das sind zwar nur sehr kleine Regionen, ja, wir haben ja gelernt, die Kohärenzlänge ist sowas wie ein paar 10 Nanometer nur groß, ja. Aber es können relativ viele sein davon, entsprechend dem Fluss, ja. Und jetzt kann man sich auch überlegen, wie groß das ist, dann dieser Widerstand, der entsteht. Und zwar, diese Flüsse sind quantisiert. Und zwar haben die jeweils eine Größe H durch 2E. Und das entspricht, also kann man ausrechnen, zum Beispiel sind es minus 11 Tesla Quadratzentimeter. Und dieser magnetische Fluss, der vorher da war, der teilt sich jetzt auf N solche Flussquanten. Ich habe also am Anfang hier die Fläche, das wäre praktisch die Fläche, die meiner Resonatoroberfläche entspricht, oder zumindest mal die Projektion von der Senkrechten des Magnetfeldes. Wir gehen davon aus, dass alles homogen ist vom Magnetfeld, zum Beispiel das Erdmagnetfeld. Und es teilt sich entsprechend auf n mal diese Flussquanten hier. Ja? Und dann kann ich ausrechnen, wie groß der Anteil der Fläche ist, die sozusagen jetzt von diesen Flussquanten belegt ist im Vergleich zur gesamten Resonatoroberfläche. Und dann kann ich natürlich sofort ausrechnen, wie groß der magnetische Anteil ist, des Widerstandes, der entsteht, aufgrund des Skin-Effekts in diesen kleinen Flussquanten. Ja, und das ist im Wesentlichen n mal die Fläche der Flussquanten geteilt durch die gesamte Resonatoroberfläche, mal der Widerstand vom Skin-Effekt, von normal leitenden Kavitäten. In dem Fall nicht für Kupfer, sondern für Niob. Und dann kann ich diese Zahlenwerte einsetzen und Kann auch ein bisschen rumrechnen. Da gibt es also noch so ein spezielles Magnetfeld bei Typ-2-Superleitern. Das ist das, wo dann die Superleitung endgültig zusammenbricht, das HC2. Das kann ich hier quasi, also das kann man so ausdrücken in der BCS-Theorie. Und das kann ich jetzt quasi hier statt das hier und das Pi und das Xi-Quadrat, kann ich jetzt ein HC2 hier einsetzen. Und man bekommt eine ganz einfache Formel am Schluss für den magnetischen Widerstand. Das heißt im Endeffekt das externe Magnetfeld geteilt durch das kritische Magnetfeld mal der Oberflächenwiderstand. Und da werden wir sehen, dass der relativ hoch sein kann, dieser Widerstand. Wenn man die Formel jetzt noch ein bisschen umwandelt und in so eine Handformel umschreibt, in der Form hier, da steht also was wie jetzt 0,3 in Nanoohm, externes Feld in Milliöhrstedt und die Frequenz, Wurzel zur Frequenz in Gigahertz, dann kommt man also zum Beispiel bei der Frequenz hier, bei der Temperatur und mit dem Magnetfeld, was eingeschlossen werden soll, das entspricht so typischerweise dem Erdmagnetfeld bei uns in der Halle, auf einen magnetischen Widerstand von 89 Nanoohm. Zum Vergleich, der BCS-Wert ist nur 38 Nanoohm. Das heißt, wir würden im Endeffekt unser Gesamtwiderstand grob verdreifachen. Nur dadurch, dass wir das schwache Erdmagnetfeld einschließen. Und deswegen muss man das abschirmen. Und diese Wurzelabhängigkeit von der Frequenz, ja, die kommt einfach vom Skin-Effekt her, von einem normal leitenden Bereich. Und hier sieht man mal entsprechende Frequenzabhängigkeit, beziehungsweise wie das für verschiedene Frequenzen als Funktion von einem externen Magnetfeld hochgeht. Und da sieht man entsprechend hier, wenn man jetzt kleine Frequenzen hat, ist der Effekt entsprechend weniger schlimm natürlich. Ja? Da sieht man hier irgendwie bei Erdmagnetfeld werden 500 Billigauss, also das sagt man immer so, ein halbes Gauss ist ungefähr das Erdmagnetfeld. Ja? Wie gesagt, bei uns ein halbes Bild weniger, sind wir ungefähr hier. Und bei hohen Frequenzen, je höher die Frequenz ist, desto stärker muss man im Endeffekt das Erdmagnetfeld abgeschirmt werden. Ja? Weil sonst heißt es letztendlich auch, dass meine Güte um den gleichen Faktor herabgesetzt ist. Ja? Also wenn mein Gesamtwiderstand dreimal höher ist, habe ich auch nur ein Drittel der Güte und brauche dreimal so viele Verluste oder HF-Leistung, um die Verluste auszugleichen. Und habe entsprechend einen dreifachen Wärmeeintrag im Helium. Und das ist eigentlich das Gleiche nochmal. Ja. Wenn ich halt das unabgeschirmte Magnetfeld nehme von der Erde, dann komme ich halt dann schon sehr schnell bei hohen Frequenzen zu sehr hohen Werten. Und wenn ich entsprechend dann abschirme um Faktor 25, ja, dann bleibt es da unten bei einigen Nanoohm. Und das ist dann auch okay. Das Problem ist nur, wie kann ich das abschirmen? Man nimmt ein spezielles Material, sondern das ist Mühmetall. Sie kennen das beim Transformator oder bei den Spulen, wenn Sie den magnetischen Fluss in der Spule halten wollen und auch da, wo der Luftbereich ist, im Bereich der Spule halten wollen, dann müssen Sie irgendwas Magnetfeld führen, damit es nach allen Seiten ausstreut. Dann nimmt man Material mit hohem Mü, Eisen zum Beispiel. Ja. Eisen hat so ein Mü von 1000, 2000, manchmal auch 5000 je nach Sorte. Und je stärker eben dieses Mü ist, desto stärker wird das Magnetfeld konzentriert auf das Material. Und da wir hier natürlich keine 10 cm dicken Abschirmungen machen können, gibt man kein normales Eisen, sondern ein spezielles Material, was eine sehr, sehr, sehr hohe Permeabilität hat, in der Größenordnung 300.000. Und dann reichen ungefähr 2 mm Wandstärke, um das Material, um den magnetischen Fluss ungefähr um Faktor 25 abzuschirmen. Und das gibt es eigentlich, das hat also jeder Rührstart hat so eine Abschirmung eigentlich, ja. Oder das hat jemand vergessen. Ja? Aber es gibt noch eine sehr unangenehme Sache unter Umständen. Wenn man nämlich folgende Situation hat, wenn man nämlich superleitende Kavitäten hat, das Ganze in einem Rührstarten, und hat hier einen supraleitenden Magneten. zum Beispiel in Solenoiden, dann ist es erstens mal so, dass dieser Magnet natürlich nicht, also das Magnetfeld hier muss hinreichend schwach schon sein, weil sonst irgendwann ich die kritische Feldstärke überschreite. Ja, und das ist gar nicht so trivial, aber das Magnetfeld von Solenoiden, das läuft ja so praktisch, ja. Und jetzt muss ich auf wenigen Zentimeter das Magnetfeld von hier vielleicht von 10 Tesla auf 100 Millitesla hier bringen. Da gibt es aber Tricks. Da gibt es spezielle Spulen hier, in denen der Strom genau andersrum fließt, sodass das Magnet sozusagen hier schneller wieder zurückgeführt wird. So. Aber trotzdem gibt es hier ein Magnetfeld, zumindest von einigen 10 Millitesla. Und wenn ich jetzt folgende Situation habe, die Kavität quetscht, und wird danach wieder supraleiten, damit der Fluss hier eingefangen, der hier ist. Und da hilft nur eins, alles warm machen. Weil die Magneten kann ich ja, die Magneten muss ich ja auch warm machen, weil der Magnet, der ist supraleitend. Ja? Den Strom kann ich nicht mehr ausschalten. Oder einen anderen Trick gibt es noch, ich muss den Magnet gezielt zum Quench führen. Ja? Also warm machen heißt jetzt nicht ganz warm machen, aber zumindest oberhalb der Sprungtemperatur für den Magneten. Ist aber schon ärgerlich genug. So, dann das nächste Problem bei superleitenden Kavitäten. Das gibt es auch bei normalleitenden. Habe ich eben normal oder superleitend gesagt? Also das nächste Problem bei superleitenden Kavitäten gibt es auch bei normalleitenden. Allerdings ist es bei superleitenden wesentlich schwerwiegender. Und zwar heißt das Multipacking, das ist sowas wie ein Kunstwort, heißt Multi-Impacting oder Vielfacheinschlag. Und das ist eine resonante Entstehung von einer Elektronenlawine. Wie kann das passieren? Also, wenn ich jetzt ein Elektron habe, was irgendwie entsteht, durch alle möglichen Effekte, Höhenstrahlung, radioaktive Zerfälle, irgendwas, dann wird dieses Elektron in den elektromagnetischen Feldern abgelenkt und beschleunigt. Und es kann passieren, dass es zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Energie wieder auf die Wand trifft. Und dabei kann es passieren, dass es eben Sekundärelektronen rausschlägt. Und das kann aber nur in einem gewissen Energieintervall passieren. Ja, also wenn die Energie zu klein ist, dann gibt es im Mittel weniger als ein Sekundärelektron und wenn die Energie höher ist auch. Aber es gibt so einen gefährlichen Bereich, und zwischen typischerweise 100 bis 1000 E-Volt, wo der Sekundärelektronenkoeffizient größer als 1 sein kann. Und wenn jetzt im Mittel bei jedem Schritt mehr als ein Elektron entsteht dadurch, gibt es eine Lawine. Jetzt sieht man schon, hochenergetische Neutronen sind ungefährlich. Das heißt, Multipacking tritt nicht auf, da wo die Driftröhren sind, sondern Multipacking tritt eher auf, wo wir Magnetfelder haben und geringe elektrische Felder. Ja, also wir brauchen da keine Megavolt pro Meter, sondern Kilovolt pro Meter oder sowas in der Größenordnung. Das heißt, typischerweise tritt sowas auf, zum Beispiel an den Stützenfüßen oder da, wo der Koppler sitzt. Und die Theorie ist relativ viel kompliziert bei Multipacking, deswegen nur so ein paar grundlegende Informationen dazu. Wir haben also unsere Felder, E und B, ja, die hängen vom Ort und von der Zeit ab und die sind entsprechend, haben die eine harmonische Abhängigkeit. Einmal Sinus, einmal Cosinus, ja, das heißt, die sind 90 Grad Phasen verschoben. Und ich habe gewisse Einschlagpunkte für diese Elektronen. Ja, also ein Elektron entsteht, dann entstehen zum Beispiel zwei neue. Dann passiert mit dem, wenn die irgendwie abgelenkt und beschleunigt. Und dann kriege ich neue Einschlagpunkte und so weiter. Und wichtig, die Phasen zur Hochfrequenz spielen eine Rolle. Weil die müssen auch zum richtigen Zeitpunkt da wieder rauskommen. Weil sie nämlich sonst zum Beispiel gar nicht die nötige Energie gewinnen. Ja, weil wenn sie zur falschen Phase ankommen, wir haben hier eine Hochfrequenz, ja, die sieht ja so aus, und ja, so. Und wenn jetzt hier zum Beispiel zu dem Zeitpunkt so ein Elektron entsteht, dann würde es zum Beispiel beschleunigt, nein, das ist, ja, wird hier beschleunigt werden. Und entscheidend ist, dass es braucht ja einen Nettoenergiegewinn, das Elektron, von genau der Energie, die in diesem Intervall drin liegt. Wenn aber jetzt zum Beispiel die Phase so liegt, irgendwo hier oder hier, dann passiert es in den meisten Fällen, glücklicherweise, dass es, wenn es beschleunigt wird, in der einen halben Periode, in der anderen halben Periode zum Beispiel abgebremst wird. Ja, sodass es keinen Energiegewinn hat. Oder es kann auch passieren, dass es zu viel Energiegewinn hat entsprechend. Das muss halt immer passen, dass es wirklich da in diesem Intervall drin liegt. Dummerweise allerdings gibt es meistens irgendwo solche Situationen, dass es auftreten kann. Auf jeden Fall muss einfach bei jedem Schritt im Mittel mehr als ein Elektron entstehen. Ja? Und dann kriegt man halt die Anzahl Elektronen nach k Schritten, ist einfach irgendeine Anfangszahl, mal das Produkt aus den einzelnen Anzahl von Elektronen, die in den ganzen Schritten stattfinden. Und das divergiert, ja, dieses Produkt für Auftreten von Multiplexing. Und das ist dummerweise dann teilweise sehr unangenehm. Ich zeige gleich ein paar Bilder, wie das dann aussieht im Experiment. Es gibt jetzt verschiedenste Arten von Multiplexing. Es gibt das sogenannte 1-Punkt-Multiplexing. Da haben wir also irgendeine Oberfläche vom Resonator und die Beschleunigung ist senkrechte Oberfläche. Die E-Felder, die stehen ja senkrecht drauf, dann wird es also beschleunigt und wird ein bisschen abgelenkt und in dem Magnetfeld macht das jetzt so eine Zyklotronbewegung und dann wird es wieder zurück beschleunigt. Wenn aber jetzt sozusagen der Energiegewinn nicht null ist in der Summe, sondern was übrig bleibt, dann kann es wieder am Entstehungsort auftreffen. So. Und damit aber jetzt überhaupt das ganze Resonant sich aufschaukeln kann, muss die Zeitdauer zwischen der Entstehung und dem Wiedereinschlag immer ein Vielfaches der Hochfrequenzperiode sein. Weil sonst stirbt irgendwann diese Lawine ab. So, und dann gibt es verschiedene Ordnungen noch bei einem einzelnen Multiplexing. Das heißt, die eine Ordnung wäre quasi einfach hier, entsteht ein Elektron, wird beschleunigt und abgelenkt und trifft hier wieder auf. Die zweite Ordnung wäre dann so, dass es hier quasi zweimal die Zyklotronbewegung macht entsprechend. Das heißt, es dauert dann zwei HF-Perioden und dann entsprechend gibt es halt die Endordnung, ja, mit drei solchen Zyklotronschwingungen für T gleich 3. Und so gibt es halt auch noch weit höhere Ordnungen. Das Problem bei der Sache ist, das theoretisch zu beschreiben, also vorauszusagen, ob es Multiplexing gibt. Vom Prinzip ist es so, das kann man machen vom Prinzip, weil man, wenn man die Felder kennt an der Oberfläche und im Resonator, dann kann man natürlich einfach, relativ einfach ein Programm schreiben, das mir sozusagen die Bewegung in den Feldern, den zeitabhängigen Feldern beschreibt. Das Problem ist nur, dass erstens die Felder nicht genau bekannt sind, auch durch die Simulationen nicht wirklich. Ja? Also gerade in der Nähe von Oberflächen sind die dreidimensionalen Simulationsprogramme relativ schlecht. Bei zweidimensionalen funktionieren das sehr gut inzwischen. Das zweite ist, es hängt vom Winkel ab, wie das Elektron drauf trifft. Und das dritte ist, es hängt von der Oberflächenbeschaffenheit ab, ob sie völlig schmutzig ist oder nicht, ob da noch Restgas, irgendwelches Restgas drauf ist. Und es hängt von der Energie ab, natürlich vom Elektron, von der Startenergie. Und selbst wenn man die Felder genau kennt und die Oberflächeneffekte mal vernachlässigt, sind es gigantische Simulationen, weil ich muss dann, um solche Multiplexing-Barrieren zu finden, ja möglichst feine Schrittweiten machen. Das ist ja alles diskret. Das heißt, ich muss an verschiedensten Stellen im Resonator mir schauen, ob... Ich muss im Endeffekt den Resonator diskretisieren, ja. So, das heißt, ich muss mir überall ein gewisses Feld hier annehmen. Das wird als homogen angenommen einfach in den verschiedenen Bereichen. Und je genauer ich werden will, desto feiner muss ich es natürlich machen, das Gitter. Und dann aber nicht nur das, sondern ich muss für jedes von diesen kleinen Flächenbereichen jetzt verschiedene Startenergien durchsimulieren. Mit verschiedenen Winkeln. Ja, dann kann man sich vorstellen, wenn ich allein schon 10 Grad Winkel hätte, ja, dann bin ich also bei 180 Grad, einmal 90 Grad, wenn es symmetrisch ist, nach beiden Seiten. Sind also dann 10 Simulationen, mal die Anzahl der Flächenelemente im Resonator, mal, naja, sagen wir mal, 10 verschiedene Energien für die Elektronen, mal die Feldpegel, die verschiedenen. Weil das hängt ja vom Feldpegel ab natürlich. Ja? Das heißt, es ist ein Ruckzuck, ist eine Million Einzelsimulationen. Und das ist sehr aufwendig. Wie gesagt, bei einfachen Resonatoren, also auch bei Quarter Waves oder bei Halbwellenresonatoren, da gibt es inzwischen ganz gute Voraussagen. Bei uns, wir haben auch bei uns Voraussagen gemacht, die konnten aber noch nicht validieren. Deswegen haben wir extra einen kleinen normalleitenden Resonator gebaut, der Multipacking untersucht in diesen Tunern, die ich noch erläutern werde. Wir haben so spezielle Tuner, die sehen so aus. Damit kann man die Frequenz ändern, indem man das ein bisschen staucht oder zieht und dazu einen Analysator anzeigt und das auf ein Oszilloskop gibt, dann ergibt sich eben das Bild hier. Spannung gegen Zeit ist es halt hier. Ja? Wir haben ja gesehen, wie der Cursor da wandert. Das ist gerade jetzt einfach die Zeitskala dann. Und wenn jetzt eine Resonanz wäre, dann sollte die Kurve halt ziemlich spitz sein hier. Ja? Das war keine echte Resonanzkurve, weil ja keine Frequenz aufgetragen ist, halt die Zeit aufgetragen vom Durchsweepen der Frequenz. Und da sieht man halt hier eben diese Plateaus, das ist genau das gleiche wie beim Netzwerkanalysator. Man sieht auch hier dann, dass es hier eine Schwelle gab und hier ist die Schwelle durchbrochen, allerdings da kommt die nächste. Ja, das ist genau das, was ich vorhin beim Analysator schon gezeigt hatte. Ja. Wenn man eben jetzt hier konditioniert, ja, dann hofft man sozusagen, oder das sind die ersten Anzeichen darauf, dass es weggeht, das Multipacking, dass man eben am Anfang, wenn das Feld ansteigt, eben sozusagen eine Art Überschwinger hat zu hohen Feldern, bevor es dann wieder zurückfällt. Und das muss man entsprechend so oft machen, bis dann irgendwann das Multipacking komplett verschwunden ist. Das waren diese erwähnten Tuner. Und da schaut man sich also speziell an, wie die Teilchenbahnen sind. Das heißt, das sieht man also wirklich die einzelnen Elektronenbahnen, wie die gerechnet sind. Und was man jetzt macht, man schaut jetzt sich an, wie sich die Zahl der Elektronen als Funktion der Zeit verhält. Und wenn das divergiert, dann haben wir Multipacking. Ja, und hier haben wir so ein Tuner-Design gehabt, das war zwar von der Mechanik sehr schön, aber man hat gesehen, es gibt Multipacking-Barrieren. Und dann haben wir ein anderes Design genommen. Und da hat man gesehen, es sollte keine Multipacking-Barrieren geben. Ich sage bewusst, es sollte. Zumindest mal sollte dieser Tuner hier wesentlich weniger anfällig sein für Multipacking. So, dann gibt es ein sehr schönes Problem bei vorleitenden Kavitäten, was bei normalleitenden gar keine Rolle spielt. Und zwar, wenn wir elektromagnetische Felder haben, dann üben die einen Druck aus. Elektromagnetischer Druck. Da hat man erstmal keine Erfahrung mit, ja, weil wenn die Sonne auf uns strahlt, dann merken wir nicht, dass wir einen Druck abbekommen oder eine Kraftwirkung. Aber den gibt es, bei hohen Feldern zumindest. Und das kann man auch ausrechnen. Der Druck, der auf die Wände ausgeübt wird, aufgrund der elektrischen Felder und der senkrechten elektrischen Felder und der parallelen elektrischen Magnetfelder, der hängt im Wesentlichen ab von dem Quadrat der Felder. Das kann man sich auch anschaulich machen, warum da eine Kraft und damit auch ein Druck entsteht. Wenn ich hier die zwei Deckel von der Pillbox betrachte, dann werden die ja quasi angezogen wie ein Kondensator. Ja? Das sind ja geladene Platten. Nur halt, hier haben wir hier natürlich jetzt entsprechend eine Hochfrequenz, das heißt, es wackelt, man könnte jetzt argumentieren, es wackelt ständig, tut es aber nicht, weil so schnell kann das Material gar nicht wackeln wie 300 MHz. Ja? Aber trotzdem führt es dazu, dass sozusagen die Frequenz letztendlich abgesenkt wird, je höher der Feldpegel wird, weil im Mittel etwas reingezogen werden, die Platten. Bei den Magnetfeldern ist es anders. Dort führt, da haben wir ja Elektronen, haben wir ja Ströme hier, und wenn wir jetzt Magnetfelder haben, dann führt die Lorentzkraft dazu, dass die Elektronen quasi nach außen gedrückt werden. Und das macht letztendlich dann die Kraftwirkung nach außen aus. Und wenn ich jetzt das nach außen mache, dann sinkt ebenfalls die Frequenz, weil es zu einer geringfügigen Radiusänderung führt, größerer Radius entsprechend. Und das kann man dann auch umwandeln in eine Frequenzabhängigkeit, also in sowas wie eine relative Abweichung von der Frequenz. Und das kann man dann schreiben als die Energie, die quasi sich ändert aufgrund der geringfügigen Volumenänderung des Resonators, geteilt durch die gespeicherte Energie im gesamten Resonator. Ja? Also das heißt hier, Delta F durch F ist im Prinzip sowas wie Delta W durch W. Ja? Und Delta W ist eben die Energie, sozusagen, die in diesen kleinen Volumenänderungen drinsteckt, aufgrund der Deformation. Und dann kann man noch eine Differentialgleichung aufstellen, eine mechanische, in der hier einmal so eine zeitabhängige Kraft, zeitabhängige Frequenzänderung drinsteckt, übrigens die Ableitung davon. Der Term allerdings, den kann man vernachlässigen bei uns, weil eben der Resonator gar nicht so schnell folgen kann, diesen schnellen Feldwechseln. Das heißt, man betrachtet nur einen statischen Anteil, der sich eben ergibt aus einer mittleren Abweichung. So als ob ich ein statisches Feld da drin hätte. Und der ist dann entsprechend proportional zu E². Und da steht eigentlich schon das, was wir brauchen. Das ist eigentlich das, was wir haben dann. Der Rest wird null gesetzt. Das heißt, es gibt irgendwie eine Frequenzabweichung, die mit den Feldern ansteigt. Und zwar quadratisch mit den Feldern. Und dann haben wir eine Konstante vorne dran. Und dieses Problem oder dieses Phänomen heißt Lorentzkraftverstimmung. Ja. Kommt letztendlich von den Magnetfeldern her, dass eben eine Lorentzkraft wirkt auf die Elektronen und deswegen die Wände nach außen gedrückt werden. Und entsprechend heißt diese Konstante Lorentzkraftverstimmungskonstante. Und wenn ich jetzt zum Beispiel das Delta F auftrage gegen das Quadrat von den elektrischen Feldern, dann erwarte ich genau einen linearen Zusammenhang. Und den kann ich auch messen. Wie misst man denn das? Das ist relativ einfach. Und zwar, wir pulsen unseren Resonator bei verschiedenen Feldpegeln und dann bei verschiedenen Beschleunigungsgradienten. Und wenn der Resonator jetzt im Pulsgleichgewicht ist, dann wird er eine andere Frequenz haben, als wenn wir zwischen den Pulsen uns befinden, wo kein Feld drin ist. Und diese Frequenzabweichung, die können wir messen mit so einem Regelsystem, was eigentlich die Frequenzabweichung permanent misst. Ich habe ja erzählt gehabt, die haben dieses Regelsystem, was also die Frequenzdifferenz zwischen dem Resonator und dem Generator misst, über die Phasenverschiebung, und dann letztendlich eine Spannung ausgibt. Und diese Spannung ist ja dann aufgetragen. Und jetzt misst man einfach den Gradienten, die verschiedenen Gradienten, und man misst die verschiedenen Spannungen, die entstehen. Und daraus kann man zurückrechnen, wie groß die Frequenzabweichung ist aus dieser Spannung. Und wenn man das eben aufträgt, ja, dann gibt es eben so eine Kurve. Was sehr gut passt eben mit dem, was man auch erwarten würde. Und aus der Steigung bekomme ich eben diese Konstante und die betrug zum Beispiel bei uns dann minus 8 Hertz pro Megavolt und Meter zum Quadrat. Ja, das heißt, wenn ich 1 Megavolt pro Meter Gradient hätte, hätte ich 8 Hertz kleinere Frequenz. Und wenn ich 10 Megavolt pro Meter hätte, hätte ich 800 Hertz weniger. So, bei Dauerstrichbeschleunigern ist es kein Problem, weil da gibt es das gar nicht. Ja? Da ist es eh, da ist zwar die Frequenz um einen geringen Bruchteil, um ein paar 10 Hertz niedriger als ohne das Feld, aber es ist konstant, dieser Effekt. Ja? Wenn ich dagegen gepulste Maschine habe, dann ist bei jedem Hochfrequenzpuls Energie die Frequenz, und zwar umständlich mehr als die Bandbreite. Und deswegen muss ich irgendwas tun dagegen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Das eine ist, ich versteife die Kavität so, dass dieser Effekt kleiner wird, weil das hängt natürlich ab von den mechanischen Eigenschaften des Resonators, weil der Druck an sich von den Feldern, der ist gegeben. Aber ich kann ihn natürlich versteifen, dickere Wände, Versteifung und dergleichen, um den Effekt kleiner zu machen, um dieses K kleiner zu machen. Oder man nimmt schnelle Tuner-Systeme. Ja, das heißt, es kommt noch Tuner, dass man im Endeffekt versucht, den Resonator entsprechend zu regeln, wenn er gerade seine Frequenz ändert. Erstmal, was da ist, und dann reagieren sie. Ein weiteres, unter Umständen schwerwiegendes Problem sind mechanische Eigenvibrationen des Resonators. Also auch das tritt bei Normalleitenden eigentlich nicht auf. Das liegt hier im Wesentlichen an der Dünnwandigkeit der Strukturen und vor allem an der kleinen Bandbreite der Resonanz. Wenn ich also irgendwas habe, gucken, ob ich irgendwas habe hier, was schwingen kann. Also eigentlich schwingt alles, ja, die Tafel schwingt irgendwie mechanisch. Jedes Musikinstrument schwingt, aber auch ein superleitender Resonator schwingt, wenn ich ihn anklopfe. Und entsprechend gibt es hier verschiedene Eigenmoden, ja, ähnlich wie wenn Sie eine Gitarre anklopfen, da gibt es bestimmte Eigenmoden da drin, die entsprechenden charakteristischen Deformationen entsprechen, zu denen auch charakteristische Frequenzen gehören dann. Und wenn ich so eine Mode anrege, dann ändert sich also die Geometrie des Resonators periodisch. Es ändert sich periodisch die Induktivität und die Kapazitätsverteilung und damit unabhängig die Frequenz, also die Hochfrequenz. So, und diese Frequenzänderung, die kann wesentlich größer sein als die Bandbreite der Resonanz. Wenn man mal so einen schwach oder bestenfalls kritisch gekoppelten Resonator nimmt mit 1 oder 2 Hertz Bandbreite, dann können das auch mal 10 oder 50 Hertz sein, mit denen das hin und her wackelt. So, die typischen Frequenzen, die liegen so im Bereich zwischen 50 Hertz und 1 Kilohertz, also im hörbaren Bereich, deswegen heißt es auch Microphonics. Und was kann man dagegen tun? Das eine, wieder schnelle Tuner, im Sinne von Feedback-Systemen allerdings dann, weil die natürlich, diese Vibrationen natürlich nicht vorhersehbar sind. Man kennt zwar unter Umständen die Eigenfrequenzen, aber man weiß nicht, zu welcher Zeit und welcher Amplitude die auftauchen. Weil die können entstehen zum Beispiel A, durch Untergrundrauschen. Wenn ich ein weißes Rauschen habe, also in dem alle Frequenzen drin sind, dann sucht sich der Resonator die richtigen aus und fängt an zu schwingen überall, auf allen Frequenzen, den er schwingen kann. Dann, wenn ich zum Beispiel Gasblasen habe vom siedenden Helium und da stößt so eine Gasblase, steigt auf und stößt an den Resonator dran, dann ist es wie so ein kleiner Schlag. Ist wie ein Delta Peak, da ist alles drin an Frequenzen. Und dann sucht sich der Resonator wieder die richtigen aus. Dann kann ich auch hier wieder Versteifung natürlich anbringen, um die Amplitude zu reduzieren und um die Frequenz zu erhöhen. Ja, weil je steifer ich die Kapazität mache, desto höher werden die Frequenzen der mechanischen Eigenmoden sein, einfach weil die Federkonstante ansteigt. Und wenn man alles, was sagen wir mal, jenseits von 100 Hertz ist es normalerweise nicht so problematisch oder 200 Hertz, weil die Frequenzen, die in diesem Untergrundrauschen sind, das sind typischerweise sehr tieffrequente Frequenzen. Und ich kann natürlich stark koppeln. Das heißt, entweder habe ich eh viel Strahllast, dass der Bandbreite von der Natur aus schon so groß ist, weil ich entsprechend auch stärker ankoppeln muss. Oder wenn ich weniger Strom beschleunigen will, muss ich halt mir extra Hochfrequenzleistung kaufen, um zu überkoppeln und damit die Bandbreite zu vergrößern. Das ist einfach mal so ein Beispiel für eine andere Kavität, für so eine sechszellige elliptische Kavität, ja, das ist nicht immer alles mit übertrieben dargestellt, ja. In Wirklichkeit sind diese Variationen oder diese Amplituden sind Mikrometer nur. Aber das reicht Mikrometer, um eben den Resonator um ein paar 10 Hertz zu verstimmen. Und hier sieht man zum Beispiel Simulationen für zwei verschiedene Kavitäten, einmal für also Beta 0,5 und 0,6 und was man sieht ist, die für ein kleineres Beta, die ist etwas mehr zusammengedrückt sozusagen. Ja, die Zellen sind kürzer, das macht es mechanisch instabiler und deswegen weniger steif. Und deswegen sind die Frequenzen hier alle niedriger, als wenn das Beta viel größer ist. Ja. So, man kann es also auch messen, diese Microphonics, verschiedenste Arten. Die einfachste ist es im Warmen zu messen. Indem man nämlich hier einen Resonator hat, dann bringt man zum Beispiel einen Piezo an und regt den Piezo an, zum Beispiel über ein weißes Rauschen oder, also man gibt praktisch eine Rauschspannung drauf oder man gibt eine Wechselspannung drauf von im hörbaren Bereich mit dem Generator, also zwischen 0 und ein paar Kilohertz zum Beispiel. Und entsprechend wird der Piezo, entsprechend der Spannung, wird der Piezo seine Länge ändern und wenn es halt dann eine Wechselspannung ist, wird er periodisch seine Länge ändern und wir regen dadurch quasi diese Resonanzen hier an. Ja, und der Resonator macht dann irgendeine Antwort. Der fängt an zu schwingen und das kann man hören. Das wird dann im Mikrofon aufgenommen und wird dann analysiert. Es geht in den Rechner rein, dort macht man eine Fourier-Analyse und kriegt dann das Spektrum. So sieht es zum Beispiel aus. Einmal ein Spektrum durch das Rauschen, das ist die blaue Kurve, und einmal ein Sweep-Spektrum, wo man also dann eben die Frequenz durchgefahren hat. Ja. Und da sieht man, das passt auf dem Prinzip, werden die verschiedenen Resonanzen eigentlich alle wiedererkannt. Ja. Nur hier unten, da gibt es eine Diskrepanz, aber das hat nur messtechnische Ursachen gehabt. Weil bei den kleinen Frequenzen hier unten im Sweep die Zeit von dem Analysator nicht gereicht hat. Deswegen konnte man erst ab 150 Hertz ungefähr anfangen, überhaupt zu messen. Eine Frage?
Wie hat man das denn dann beim Rauschen gemessen? Obwohl das sich jetzt
ja. Ja, beim Rauschen, da kann man eine ganz normale Software nehmen, die macht praktisch sowas wie einen Zufallsgenerator, der aber sozusagen gleichzeitig im Sinne von sehr kleine Zeitdifferenzen auf jeden Fall, verschiedenste Frequenzen erzeugt. Das heißt, der erzeugt sozusagen ein Signal, das für uns einfach nur wie ein Rauschen klingt. Dieses Rauschen enthält aber praktisch alle Frequenzen, mit ungefähr der gleichen Amplitude. So, das heißt, wir geben also praktisch gleichzeitig alle Frequenzen auf den Resonator drauf. So, und entsprechend wird der Resonator auch in allen Eigenfrequenzen gleichzeitig schwingen, die er hat. So, und es gibt einen Ton, und den können wir analysieren. Und wenn man jetzt dieses Spektrum eben Fourier transformiert, dann bekommen wir die einzelnen Komponenten dieses Spektrums. Ja, und können dann nachträglich sehen, wo wir es in einem Schritt gemacht haben, können wir alle Frequenzanteile sehen in dem Spektrum. Das Gleiche kann man auch machen, das haben wir auch gemacht, wenn man draufklopft. Ja, und draufklopfen ist, wie gesagt, eine Delta-Funktion, die hat alle Fourier-Komponenten, alle Frequenzen. Da kriegt man auch in einem Schlag das ganze Spektrum. So. Jetzt hoffe ich mal, dass das auch funktioniert. Jetzt klopfen. Da hört man schon, das klingt sehr schön nach. Ja. Da haben wir an verschiedenen Stellen draufgehauen. Und was man dann auch sehen kann, also die Intensität, ja, die wird auf jeden Fall auch hier wieder exponentiell abfallen, natürlich. Ja. Von den Geräuschen, weil es ist ja ein schwingungsfähiges System. Wir haben dissipative Effekte, sonst wird es ja nicht mehr aufhören zu schwingen. Und man kann sogar eine Güte definieren für diese mechanischen Eigenschwingungen. Ja? Die liegt im Bereich von 10 bis 100 typischerweise. So, hier ist ein Beispiel von einem Rauschen. Wie das Rauschen klingt. Also das ist das, was der Resonator aus dem weißen Rauschen gemacht hat. Also weiß heißt einfach nur, dass alle Frequenzen gleich verteilt sind. Ja? So, und das kann man jetzt dann hier entsprechend sich anhören, was der Resonator daraus macht. Das Geklicke zählt nicht, ja, nur das Gleichmäßige. Und jetzt der Sweep, das sieht man am deutlichsten, weil da sieht man immer, wenn eine Resonanz auftaucht, geht die Lautstärke hoch. So, genau, und dann haben wir, einmal wurde dann ersucht zum Beispiel, ob man irgendwie irgendwo an bestimmten Stellen das dämpfen kann, so eine mechanische Schwingung, ja. Das kann man dann manchmal machen, ja, also zum Beispiel, bei der hat es auch nichts gebracht, ja, allerdings bei der zum Beispiel hat was gebracht, ja, und das ist ja immerhin eine logarithmische Skala. Man hat im Endeffekt zum Beispiel einfach an bestimmten Stellen quasi mal die Hand drauf gehalten und hat damit die Schwingung gedämpft, ja. Aber das bringt offensichtlich nur für ganz bestimmte Eigenschwingungen was, die sozusagen vielleicht am Tankmantel irgendwie was machen. Aber wenn irgendwie innen drin was schwingt, zum Beispiel die Stützen gegeneinander, da kommt man ja nicht mehr dran von außen. Deswegen hat das noch nicht funktioniert. Und das Ganze kann man auch im Kalten machen. Ich weiß nicht, ob noch was kommt zum Kalten. Auf jeden Fall kann man es im Kalten machen, indem man zwei PCs hier reinmacht im Kalten. Und die kann man genauso gut im Kalten ansteuern. Doch, kann man. Habe ich drin. So, und zwar ist hier Folgendes. Wir haben den einen PC verwendet dann irgendwann als Geber, also als Signalgeber. Und der andere als Analysator, ja, weil wenn der andere Piezo jetzt diese Schwingungen mitbekommt, dann ändert er entsprechend den Eigenfrequenzen der Kavität seine Länge und gibt eine Spannung raus, die wir das messen können. Also quasi, was eben das Mikrofon weiß, dann der andere Piezo jetzt. Und da kann man Folgendes machen, wenn man auf den Größdaten draufhaut, übertragen sich die Schwingungen auf den, oder dieser Delta peakt von dem Klopfen auf die Kavität. Ich fange an zu schwingen und entsprechend reagiert der Piezo plötzlich, ja. Und dann kann man auch zum Beispiel an verschiedenen Stellen klopfen. Allerdings ist dann so, dass dann teilweise auch verschiedene Sachen rauskommen. Ja? Liegt einfach auch daran, dass hier zum Beispiel nur bestimmte Frequenzen zum Beispiel übertragen werden. Also wenn man zum Beispiel auf so einen Wellschlauch draufhaut oder so, dann überträgt er halt keinen harten Puls, sondern der hat irgendwelche eigenen Schwingungen, die er bevorzugt transportiert. Und deswegen ändert sich das Spektrum von Klopfen zu Klopfen. Also Klopfen ist so die schlechteste Methode eigentlich jetzt zu machen. Das sieht man hier zum Beispiel. Ja? Also da gibt es dann die ganzen Resonanzen hier. Und wenn das mal hier den Bereich sich raus vergrößert, ja, dann sieht man zum Beispiel, dass je nachdem, wo man da geklopft hat, dass also manche Resonanzen hier ganz gut wiedergegeben werden, ja, aber andere zum Beispiel werden offensichtlich beim Wellschlauch und beim Größdatendeckel zum Beispiel gar nicht auf die Kavität übertragen und nur wenn man die Seite draufhaut. Und dann haben wir Folgendes gemacht. Wir haben einen Piezo verwendet, um das durchzusweepen. Und danach haben wir gemessen einmal das Piezo-Signal von einem anderen Piezo. Und dann kriegt man entsprechend wieder das Spektrum hier. Ja. Und wir haben das Signal gemessen von einem Regelsystem, was die Frequenzabweichungen misst. Jetzt wird man erwarten, dort wo das eben sehr viel schwingt, da sollte auch eine große Frequenzabweichung sein. Oder zumindest sollten dort überhaupt Frequenzabweichungen sein, wo der Resonator mechanisch schwingt. Das ist tatsächlich so, ja. Also hier die grüne Kurve ist das, was das Regelsystem ausgibt, ja. Da sieht man hier diese Peaks. Allerdings, was man auch sieht, also hier sieht man tatsächlich den kleinen hier und den da und den da. Tatsächlich aber scheint so zu sein, dass es einzelne Peaks gibt, die offensichtlich vom Regelsystem vollkommen unbeeinflusst bleiben. Das heißt, dass sich Kapazität und Induktivität bei dieser Schwingungsmode gar nicht verändern in der Summe oder in dem Produkt, sodass also die Frequenz gleich bleibt, obwohl das Ding schwingt. Das heißt, nicht alle Eigenmoden führen letztendlich zu Frequenzänderungen. Das sieht man auch hier zum Beispiel. Das ist ein bisschen schlecht zu sehen. Also das Grüne hier, das Grüne hier war die Anregung von dem Piezo immer, ja, das was man jetzt gut sieht, und also der den Kapazität zum Schwingen angeregt hat. Und das Gelbe, das Signal vom Regelsystem. Ja. Und da sieht man eben hier, dass zum Beispiel bei dem hier eben die Frequenz nur ganz geringfügig verändert wird entsprechend. Und was man hier einfach sieht, ist, dass also tatsächlich mit so einem schnellen Regelsystem die Amplitude im Resonator konstant gehalten werden kann, obwohl der ja ständig seine Frequenz eigentlich ändert. Und entsprechend, also hier ist quasi jetzt der Piezo-Signal, hier ist das Signal vom Regelsystem und hier ist entsprechend der Feldpegel in der Kavität. Ja. Und wenn ich das Regelsystem ausschalte, dann es ist ein wildes Gezappel nur noch. So, dann gibt es noch ein unter Umständen sehr unangenehmes Thema. Bei unseren Kavitäten, die wir hier in Frankfurt machen, ist es im Regelfall kein Problem. Aber speziell für Elektronenkavitäten ist es ein Problem. Sogenannte Higher Order Modes. Wir wissen, es ist so, wenn wir die Teilchen beschleunigen, dann haben wir ja eben die zeitabhängigen Wechselfelder. Und wenn das Teilchen sich hier genau da oben befindet, im Vergleich zur Hochfrequenz, das heißt, wenn das Teilchen in der Mitte sitzt, vom Spalt, wenn gerade die Hochfrequenz auch der Maximal ist, dann sagt man, man hat 0 Grad Phase. Dann werden die Teilchen als maximal beschleunigt. So, was man oft macht, bei Elektronen ist es ein bisschen was anderes, weil die sind ganz schön relativistisch, dann gibt es andere Gesetzmäßigkeiten, aber nehmen wir, die hätten etwas langsamere Teilchen, dann setzt man sich ganz gerne dahin zum Beispiel, weil wenn man sich dahin setzt, hat es zur Folge, dass Teilchen, die zu früh kommen, ein bisschen weniger Feld sehen und Teilchen, die zu spät kommen, ein bisschen mehr Feld, sodass die alle sozusagen immer zu einem Sollteilchen hin beschleunigt werden und das Teilchenpaket bleibt immer zusammen, wird also immer longitudinal fokussiert. Okay, auf jeden Fall, wenn wir Teilchen beschleunigen, wird also Energie aus dem Feld des Resonators entnommen, das ist klar. Jetzt kann aber auch der umgekehrte Fall stattfinden, dass Teilchen abgebremst werden und pumpen ihre Energie in die elektrischen und magnetischen Felder. Das funktioniert, das ist das Prinzip vom Klystron. Ja. Wer weiß, was ein Klystron ist oder weiß es nicht? Wer weiß es nicht? Habe ich das erzählt? Oder irgendwo? Nee, ich habe es glaube ich nicht erzählt. Das war woanders, oder? Also Klystron ist ein Hochfrequenzverstärker. Und zwar ein ganz einfaches Prinzip eigentlich. Und zwar, ein Klystron besteht aus zwei Kavitäten. Und hier fliegt also ein Elektronenstrahl rein, in die erste Kavität. Und jetzt hat man hier Wechselfelder, sodass dieser Gleichstromstrahl verschiedene Phasen zur Hochfrequenz sieht. Das heißt, manche werden abgebremst, manche werden beschleunigt. So, das führt letztendlich zu einer Energiemodulation des Strahls. Und wenn er dann driftet, hat man irgendwann einzelne Pakete mit genau dem Abstand oder Wiederholrate von der Frequenz der Hochfrequenz hier. So, diese Dinger, diese Ladungspakete fliegen jetzt in eine zweite Kavität rein, in der ein bisschen Feld eingekoppelt wird, so, dass die genau voll abgebremst werden. Und dabei wird die kinetische Energie umgewandelt in HF-Felder. Das geht dann vollständig natürlich, weil dann würden die Elektronen nicht mehr rauskommen. Ja, aber ungefähr sowas wie 80% der Energie können sie abgeben oder 90%. Und danach werden sie rausgelenkt und werden irgendwo weggedampft. Und das ist das Prinzip vom Klystron. Und die Leistung, die dann, oder diese Felder oder die Feldenergie, die hier entsteht, die wird dann permanent ausgekoppelt und zur Kavität geschickt, zur eigentlichen, die man beschleunigen verwenden möchte. Und Klystron ist typischerweise der Hochleistungsverstärker, also ab 300 MHz, ab 300, 400 MHz etwa. Und die sind sehr leistungsfähig, die haben also Wirkungsgrade von 70% etwa. Und da gibt es auch große, riesige Verstärker. Also bei GSI gibt es zum Beispiel ein 3 Megawatt Klystron, das 3 Megawatt Hochfrequenzleistung bei 325 MHz liefert. Die kann man industriell kaufen von der Stange. Also nicht, dass sie morgen geliefert werden. Also die haben schon ein Jahr Lieferzeit oder zwei Jahre Lieferzeit, aber man kann sie als Katalog mit Katalogware vergleichen fast. Weltweit größter Hersteller ist Toshiba von Klystrons. Die haben ungefähr 50 verschiedene Klystrons im Angebot. Von etwa 300 MHz bis rauf zu 50 GHz Frequenzen. Bis zu Pulsleistungen von 100 MW. Brauchen wir halt schon ein bisschen intensiveren Strahl hier. Ja? Typischerweise ist es ein Elektronenstrahl mit ein paar hundert Kilovolt beschleunigt. Und mit einigen 10 Ampere. Ja. Die Leistung wird letztendlich umgewandelt, also die Leistung ist ja P um mal I, wird umgewandelt in HF-Leistung dann. So, okay, also es kann auf jeden Fall so sein, dass auch in einem normalen Resonator Leistung reingepumpt wird in die Felder aufgrund von der Tatsache, dass Teilchen abgebremst werden. Jetzt ist es so, dass wir ja nicht nur eine Mode haben in so einem Resonator, die Beschleunigungsmode, sondern nach oben unbeschränkt. Ja, ist noch ein Spektrum. Ja. Es gibt ja eben Pillebox, die TMNP-Moden, TEMNP, TEMNP-Moden. Und diese Zahlen, die sind nicht beschränkt, ja, diese Indizes. Ja. Das heißt, es geht nach oben weiter. Und das ist zum Beispiel mal so von einem typischen Pillbox-Resonator die Moden. Das sieht man hier ganz viele. Ja. Und es geht jetzt beliebig weiter. Und wenn man jetzt mal so eine CH-Struktur nimmt, die hat auch verschiedene Moden. Links ist immer die Messung der einzelnen Feldverteilungen und rechts die zur Simulation. Das sind einfach mal die ersten 12 Moden dargestellt. Die liegen so zwischen, ich weiß nicht, ich glaube, das fing aber 300 Megahertz an und geht hier hoch bis irgendwie 2 Gigahertz. Und das ist halt die Beschleunigungsmode hier. Und dann sieht man hier zum Beispiel, das ist also die H211-Mode. Und das hier ist die H212-Mode. Wir haben zwei Z-Variationen. Und da hinten ist es die H213-Mode zum Beispiel. Ja. So, und jetzt haben wir folgendes Problem, oder können wir haben unter Umständen. Und zwar, wir haben einen gebannten Strahl, der da durchgeht. Und jetzt kann Folgendes passieren, theoretisch. Das Schlimmste wäre Folgendes, das wäre wirklich sehr könnte sehr unangenehm sein, wenn nämlich, nehmen wir hätten F0, 100 Megahertz, der ist ja auch vollkommen wurscht, der aus einer Zahl da steht, das wäre die Hochfrequenz. Die eigentliche Hochfrequenz von der Grundmode und gleichzeitig die Bandwiederholfrequenz von den Pulsen. So, wenn es jetzt eine höhere Mode gäbe, die exakt bei 200 Megahertz schwingen würde, dann könnte man ein Problem haben, weil nämlich diese höhere Mode genau ein Vielfaches von der Bandwiederholfrequenz ist. Und das hätte zur Folge, dass, wenn Teilchen tatsächlich abgebremst würden, eine Feldenergie von den Bandchen in diese Mode reingepumpt werden könnte. Wie kann das aber passieren? Naja, das kann schon passieren, weil das schwingt ja mit der doppelten Frequenz. Das heißt also, dieses schöne Konzept, dass die Teilchen immer beschleunigendes Feld sehen, von Hochfrequenzperiode zur nächsten, das stimmt ja hier gar nicht, ja, weil die Frequenz gar nicht passt zur Geschwindigkeit oder zur Zellenlänge. Das heißt, es kann passieren, dass Teilchen auch in die Spalte eintreten und werden aber abgebremst. Wenn das anfängt zu schwingen hier, diese Mode. Und wenn das passiert, dann habe ich natürlich immer noch die Mode hier, aber die überlagert sich mit der Mode, die hier angeregt wird. Das führt erstens zu Feldverzerrungen, weil ich plötzlich neue Feldkomponenten drin habe. Und zum Zweiten führt es dazu, dass ich zusätzliche Verluste habe, weil auch hier natürlich Energie in dieser Mode drin steckt dann. Und weil natürlich Teilchenenergie umgewandelt worden ist in Hochfrequenzenergie letztendlich. Noch schlimmer ist es, wenn das Ganze gepulst ist, weil dann hat man nicht nur diese Einzelmoden, sondern auch noch zusätzlich hier diese Rechteckpulse, in denen wieder alle Fourier-Komponenten drin sind. Und das ist bei Teilchen, die Lichtgeschwindigkeit haben, ein Riesenproblem, und zwar vor allen Dingen in diesen elliptischen Kavitäten. Ich zeige gleich am besten ein Bildchen dazu, genau. So, wenn man jetzt nämlich Teilchen hat, die langsam sind, also Niederenergiekavitäten, ja, dann passiert Folgendes. Wir kennen ja den R über Q-Wert, der ist dann, soll dann möglichst hoch sein für die Grundmode, die wir zur Beschleunigung haben wollen, weil da heißt, die Felder werden auf die Achse hin konzentriert und wir brauchen wenig Leistung, um diese Spannung aufzubauen. Da steckt letztendlich in diesem R-Effektiv der Laufzeitfaktor drin. Ja? Das ist aber alles angepasst, wurde alles richtig designt, hoffentlich. Ja? Wenn ich jetzt für die höheren Moden diesen R über Q-Wert rechne, dann fällt der für die Energiekavitäten in der Regel sehr schnell gegen Null ab, weil natürlich der Laufzeitfaktor gar nicht mehr stimmt. Die Teilchen sind ja für die höheren Frequenzen viel zu schnell, schon viel zu langsam. Ja? Und deswegen werden sie mal kurz abgebremst, im gleichen Spalt wieder beschleunigt, abgebremst, aber kein Nettoenergiegewinn. Und über die gesamte Struktur erst recht nicht. Und deswegen fällt der praktisch sofort ab hier. Bei Beta gleich 1 Strukturen, da ist es ein bisschen komplizierter, weil dort ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Teilchen einen Nettoenergiegewinn oder einen Nettoenergieverlust bekommt, wesentlich höher. Ja? Und deswegen muss man da kämpfen, diese Higher Order Modes zu verhindern. Und da gibt es aber einen Trick, der kostet nur letztendlich Geld. Also kostet viel Geld, weil man viel Hochfrequenzleistung braucht dafür. Und zwar machen wir Folgendes. Man baut so eine Kavität mit einem kleinen Strahlrohr und eine mit einem ganz großen Strahlrohr, so ungefähr. Jetzt kennen wir den Begriff der Cut-Off-Frequenz. Ja, wir wissen also, wenn wir einen Hohlleiter haben, dann können nur solche Wellen transportiert werden, die sich oberhalb der Cut-Off-Frequenz befinden. Ja, mit hinreichend kleiner Wellenlänge. Wenn die Frequenz zu klein ist, die Wellenlänge zu groß und wir haben nur eine Dämpfung. So, jetzt entspricht ja jeder Frequenz hier einer Wellenlänge. Ja? So, und wenn das Strahlrohr jetzt so klein ist, dann bleiben bis auf vielleicht 10 GHz höhere Moden alle da drin. Die werden nur gedämpft, wenn überhaupt hier. Jetzt kann ich auch Folgendes machen. Ich kann das Strahlrohr so groß machen, dass alle Moden hier sich ausbreiten können, außer die Grundmode. Ja, die will ich hier drin halten. Meine Kosten dafür sind im Endeffekt A, dass Mittelleistung trotzdem rausgeht und B, einfach, ja, weil die Dämpfungskonstante nimmt ja ab für größeren Durchmesser. Und zum Zweiten, das kostet mich Effizienz hier, weil das Feld weiter weniger stark konzentriert ist auf die Achse. Und dann allerdings sind wir immer noch so weit, weil jetzt strömt es zurück quasi. Ja. Jetzt muss man das, was hier rausströmt, auch noch irgendwie wegkriegen. Und dann muss man hier spezielle Einrichtungen, spezielle Material anbringen, also schon Superleiter natürlich, dass diese Ströme so gelenkt werden, dass man hier im Endeffekt so spezielle, das nennt sich dann Higher Order Mode Damper hat, dass die Hochfrequenzwelle, die man eigentlich weghaben will, sozusagen hier dissipiert wird oder hier dann quasi nach außen geleitet wird und dann irgendwo hier gedumpt wird. Das ist also ein relativ großer Aufwand teilweise. So, okay, das war's. Lass mich gucken, ob ein Wecker klingeln würde. In einer Minute. So. Da klingelt er schon. So, okay, deswegen würde ich sagen, wir machen Schluss. Und das nächste Mal geht es dann um Koppler und Tuner. Nächstes Mal gibt es auch noch ein Blatt und den Rest ist alle Blatt zurück dann. So, gestern war Montag.